Was macht gute Führung aus?
Also meiner Meinung nach bedeutet Führung heute zu fragen, was brauchst du, um gut arbeiten zu können?
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und mein Gast diese Woche ist die Journalistin und Autorin Ronja Ebeling. Hallo Ronja.
Hallo. Führung ist heute sehr viel fürsorglicher als früher. Und eine gute Führungskraft darf man auch mal hinterfragen. Die wenigsten meiner Generation können sich noch Häuser und Eigentum leisten. Und wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, dass wir nicht so viele junge Menschen auf dem Weg aus dem Bildungssystem rein in die Berufswelt verlieren. Wenn ich über die Generation Z spreche, das ist kein homogener Haufen. Nun gibt es manchmal so Kommentare, ja, als ich studiert habe, konnte ich mir in Hamburg auch noch ein 150-Euro WG-Zimmer leisten oder D-Mark. Da gibt es einen Gehaltsrat, der wird regelmäßig neu gewählt. In dem sitzen die Mitarbeitenden und dieser Gehaltsrat entscheidet gemeinsam mit den Mitarbeitenden, wer wie viel verdient.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Ronja, du hast Führungskräfte interviewt. Gibt es eine Person, bei der du wirklich gerne angefangen hättest danach?
Anfangen ist schwierig. Ich glaube, ich hätte sehr, sehr gerne mal Mäuschen gespielt. Also ich würde sehr gerne mal zum Beispiel bei Nina Strassner mitlaufen, weil ich glaube, bei SAP machen die schon so ein paar coole Sachen, die sie anschiebt. Und mich würde interessieren, wie schwierig das ist, die letztlich auch umzusetzen und durchzusetzen im Unternehmen. Waldemar Zeiler von Einhorn, die Kondommarke aus Berlin, da würde ich auch mal sehr gerne mitlaufen und Mäuschen spielen, um zu sehen, wie dieses Teamwork, das er ja im Unternehmen etabliert hat, also da kommen wir gleich sicherlich noch zu, dass sie zum Beispiel ihre Gehälter selber bestimmen, wie konfliktreich das ist oder wie harmonisch das wirklich abläuft.
Haben die dich als Person interessiert? Das, was du ja jetzt sagst, ist eher was Inhaltliches mitlaufen, um mal zu gucken, wie sie es umsetzen? Oder ist das auch so ein persönlicher Faktor, wo man ja einfach so sieht, ja, so wie ich eine Person jetzt erlebe, kann die mir auch viel erzählen. Ich würde die gerne mal in Aktion dann sehen, wenn es denn dann passiert.
Total. Ja, es ist ein Mix aus beiden. Deswegen, also es sind ja 9 unterschiedliche Unternehmen / Personen, die ich interviewt habe in dem Buch. Und die sind wirklich vom Charakter her schon grundauf verschieden. Also ich würde schon sagen, Nina Strassner von SAP ist ein Kommunikationsprofi.
Woran machst du das fest?
Das war eigentlich schon so dieser erste Satz. Ich glaube, im Buch schreibe ich sowas wie, hey Nina, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, warum ihr euren älteren Mitarbeitenden das Frührentenprogramm anbietet. Und sie hat darauf reagiert mit, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber sie hat irgendwas gesagt wie von, ja, weil du dich berechtigterweise fragst, ob man dir so etwas später auch anbietet. Und das ist natürlich ein Satz, der
sie umarmt dich erstmal, sie nimmt dich mit in
genau,
ihre Welt.
Sie, und ja, genau, also das meine ich mit Kommunikationsprofi und das bewerte ich jetzt gerade gar nicht, sondern es ist einfach so, sie nimmt das Eskalative direkt raus und schlägt sich quasi schon mir auf die Seite. Also sie solidarisiert sich schon mit mir.
Aber bist du mit so einer, weiß nicht, Eskalationshaltung in die Gespräche reingegangen? Also bei manchen vielleicht mehr, bei manchen weniger?
Ich würde sagen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Zum Beispiel bei der katholischen Kirche, die ich ja auch interviewe, da war das schon so ein bisschen eskalativer, weil da geht es natürlich um Werte. Es geht um ein Wertesystem, was meiner Meinung nach erneuert werden muss. In der Kirche, also in diesem Unternehmen Kirche. Und natürlich war das so ein bisschen konfrontativer. Aber ich muss auch sagen, der Bischof, den ich dann letztendlich interviewt habe, der war so nett. Da war, also auch natürlich, wir waren uns nicht an allen Punkten einig, aber es war trotzdem ein total positives, gutes Gespräch auf Augenhöhe.
Ronja Ebeling will der Generation Z eine Stimme geben am Arbeitsmarkt. Dafür hat sie Führungskräfte interviewt und kritisch hinterfragt. Unter anderem vom Softwarekonzern SAP, vom Kondome- und Periodenproduktehersteller Einhorn, von der Baumarktkette Hornbach, von DB Cargo oder der katholischen Kirche. Ihre Erlebnisse und Beobachtungen hat Ronja gerade in einem Buch veröffentlicht, das heißt Work Reloaded – Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Gab es einen Moment, der dich besonders überrascht hat in den Gesprächen?
Besonders überrascht. Oder da wäre ich wieder bei SAP und dem Punkt, dass sie ihren Mitarbeitenden zinsfreie Häuserkredite anbieten. ich weiß noch, da habe ich gerade meinen Kaffee getrunken und ich fand das so, wow, bitte, was hast du eben gesagt? Mir ist fast der Kaffee wieder aus dem Mund gesprungen.
Weil es so überraschend war, dass ein Arbeitgeber sich darum Sorgen macht oder weil du denkst, Häuserkauf ist so überhaupt nicht mein Thema? Also im Sinne von, das ist sowieso nicht mein Problem, um das ich mich kümmern muss oder weshalb?
Doch, doch. Also zwei Punkte. Meine Generation, die wenigsten meiner Generation können sich noch Häuser und Eigentum leisten. Gleichzeitig spüren wir natürlich diese Knappheit schon im Studierenden- oder Ausbildungsalter und erst recht an dem Moment, an dem wir uns überlegen, wollen wir vielleicht eine Familie gründen? Wie können wir uns das in der Stadt überhaupt leisten? Also ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Partner zusammen.
In Hamburg.
Genau. Und wir suchen eigentlich schon länger eine größere Wohnung und es ist impossible. Deswegen ist es schon so ein Punkt, den ich finde es sehr gut, dass sich SAP damit beschäftigt. Gleichzeitig muss man eben anerkennen, es kann sich auf dieser Basis zinsfreie Häuserkredite auch wirklich nur SAP damit beschäftigen, weil andere Unternehmen können das natürlich gar nicht leisten. Aber sie können sich kleinere Dinge davon abschauen. Zum Beispiel, wenn es um mittelständische Unternehmen geht und sie Ausbildungsplätze ausschreiben. Und wenn sie sich dann mit dieser Lebensrealität und mit dem Immobilienmarkt beschäftigen und realisieren, dass gerade junge Menschen extrem unter dem Wohnungsmarkt leiden, gerade wenn sie noch ihre Ausbildung machen, dann können sie dem entgegensteuern. Und zwar investieren ja extrem viele mittelständische Unternehmen auch in ihrer Region in Immobilien. Und wenn dann da eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung bei ist und sie in die Ausschreibung schon schreiben, wir bieten unseren Azubis eine vergünstigte Wohnmöglichkeit. Die muss ja nicht for free sein, aber eine vergünstigte und in dem Sinne, dass sie mit keiner unberechenbaren Mieterhöhung konfrontiert werden, dann kann das ein enormer Hebel sein, um A, junge Menschen im Unternehmen finanziell zu entlasten und sie auch an mich zu binden.
Wenn wir uns eine Berufsbiografie uns mal anschauen, geht es schon darum, dass am Eintrittspunkt momentan nicht so richtig viel stimmt?
Ja, es fängt eigentlich noch früher an und zwar in der Schule. Also gerade in der Corona-Pandemie, aber schon zuvor, hat die Zahl derjenigen, die keinen Schulabschluss in Deutschland haben, sehr stark zugenommen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der AusbildungsabbrecherInnen und der StudienabbrecherInnen zu. Das heißt, es gibt in der ganzen EU nur 5 Länder, die mehr abgehängte Jugendliche haben als Deutschland. So. Und wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen, dass wir nicht so viele junge Menschen also auf dem Weg aus dem Bildungssystem rein in die Berufswelt verlieren.
Weil jetzt kann ich mir Unternehmen vorstellen, die sagen, ja, das ist ein Problem des Bildungssystems, das ist kein Problem des Unternehmens.
Ist es, aber das hängt ja zusammen, weil wir können es uns natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels nicht mehr leisten, so viele schon zu verlieren. Und deswegen empfehle ich gerade regionalen Unternehmen, die jetzt vielleicht auch eher ländlich gesettet sind, sich schon da ganz, ganz stark mit den Schulen zu connecten und wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass sie Schülerpraktikas anbieten. Weil, also da hat sich auch ein bisschen dieses Narrativ so geändert. Als ich mein erstes Schülerpraktikum gesucht habe, da war ich in der 10. Klasse, wann war das denn? 2012, ne? Genau, vor ungefähr 10 Jahren. Das war so schwierig in einer Redaktion ein 2-wöchiges Praktikum zu bekommen, weil alle gesagt haben, ja, das ist ja mehr Arbeit für uns, als dass uns das irgendwas nützt. Aber natürlich bringt den Unternehmen das etwas, also enorm, weil A, die SchülerInnen verstehen dann schon mal das Berufsbild, sie bekommen einen Einblick und sie haben einen ersten Anknüpfungspunkt an das Unternehmen. Also das ist die Chance, die erste Bindung aufzubauen und dann zu sagen, hey, vielleicht hast du ja auch Bock, eine Ausbildung bei uns zu machen oder ein duales Studium. Und ich glaube, es steckt ganz, ganz viel Potenzial in Schülerpraktika. Das wird total unterschätzt.
Das wollte ich fragen. Hast du das Gefühl, dass diese Bringschuld, nennen wir es mal eben so, dass Wirtschaftsunternehmen sagen müssen, hey, wenn ich Fachkräftemangel habe, egal in welchem Bereich, muss ich ein bisschen, also Rekrutierung früher ansetzen. Hast du das Gefühl, das ist angekommen? Also, keine Ahnung, mein Bauchgefühl wird mir sagen, es gibt immer noch viele Unternehmen, Stichwort auch, wie laufen Recruiting-Prozesse ab? So, liebe Ronja, jetzt sei mal dankbar, dass wir dir hier was anbieten. Ja. Das ist ja auch eine Haltung, die einem durchaus nochmal hier oder da entgegenschlägt.
Ja, ich glaube, es verändert sich. Also immer mehr Unternehmen realisieren, dass sie etwas verändern müssen. Aber natürlich die große Mehrheit, gerade im Mittelstand und die kleineren Unternehmen, da sind es noch viele, die das überhaupt nicht realisieren. Die sind noch eher so in dieser Frustrationshaltung, dass sie sich darüber aufregen und dass sie vielleicht auch über die jungen Menschen eher meckern. Genau, und große Konzerne, die haben das vielleicht schon eher verstanden.
Die brauchen aber Zeit, um das umzusetzen wegen der Größe, ne?
Genau, aber genau, die brauchen Zeit, um das umzusetzen. Und gleichzeitig ist es eben so wichtig, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen sich jetzt heute damit beschäftigen und nicht erst in 5 oder 8 Jahren, wenn uns, keine Ahnung, 2030 schon 5 Millionen Fachkräfte fehlen, wenn die Babyboomer in Rente sind.
Hast du das Gefühl gehabt, dass dir als Vertreterin der Gen Z gewisse Vorurteile entgegenschlagen?
Also in der Buchrecherche nicht. Also als ich mich mit den Leuten unterhalten habe, da war das sehr, sehr wenig der Fall.
Ja, aber die haben sich dann auch entschieden, mit dir zu sprechen.
Genau,
dann nehmen die dich auch ernst.
So, genau, ne? Das war eine bewusste Entscheidung, in dieses Gespräch zu gehen und dieses Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Aber ich sag mal so, du musst dir nur meine LinkedIn-Kommentarspalte angucken. Und da werden mir die Vorurteile gegen die Ohren gewettert. Das ist sehr wild.
Zum Beispiel?
Oh, das fängt damit an von erstmal so junge Menschen, ihr müsst doch erstmal was leisten. Oder beziehungsweise auch gerade, wir haben ja über das Thema Wohnung gesprochen. Nun gibt es manchmal so Kommentare, ja, als ich studiert habe, konnte ich mir in Hamburg auch noch ein 150-Euro WG-Zimmer leisten oder D-Mark, ne? Und ich sage, ja, Kollege, aber diese WG-Zimmer gibt es heute einfach nicht mehr, ne? Und also da fehlt ein Gefühl dafür, wie sich eben auch die finanzielle Lebensrealität von jungen Menschen verändert hat. Mir ist es wichtig, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt eben nicht den Anschluss verliert, sowohl an das Menschliche, also dass er es verpasst zu realisieren, welche gesellschaftlichen Herausforderungen wir in Zukunft haben und meistern müssen zusammen.
Aber das wird wahrscheinlich jede Kommunikationsabteilung von den Leuten und Konzernen oder Unternehmen dahinter, wird es genauso unterschreiben. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren, wir müssen auf Augenhöhe kommunizieren. Das Wichtigste eines Unternehmens ist was? Das menschliche Kapital. Also das sind so,
ja, das sind
muss
so
ja mit
Floskeln.
Leben, genau, das muss mit Leben ja gefüllt
genau,
werden.
Genau, das
irgendwie.
Sind so Floskeln. Und mir ist es halt wichtig, also ich argumentiere faktenbasiert. Also wenn ich dir zum Beispiel erzähle, wie die finanzielle Lebensrealität aussieht, dann sage ich das nicht so.
Denen geht's aber auch
Menschen,
schlecht.
Genau, junge Menschen haben kein Geld, sondern ich sage dann nein, laut dem Paritätischen Wohlstandsverband lebt jeder 4. Studierende in Armut. Bei den Alleinlebenden sind es sogar 80%. Das heißt, ich packe quasi diese Recherchen, die ich als Journalistin gemacht habe, zusammen und lege sie den Unternehmen auf den Tisch und sage, hey Leute, ihr müsst da jetzt drauf reagieren, weil sonst werden wir hier in Zukunft ein Problem haben.
Ich glaube, man hört, wie sehr Ronja das Thema beschäftigt. Dabei will sie einerseits die Probleme klar ansprechen und andererseits gleichzeitig konstruktiv nach Lösungen suchen. Und dafür muss man eben auch mit allen reden, also mit großen Konzernen, mit eher regional geprägten Familienunternehmen oder eben mit Startups. Ich finde, das zeigt auch wirklich den Gedanken, diese Unternehmen und Firmen müssen sich eben auch bei zukünftigen MitarbeiterInnen bewerben. Nicht nur andersrum. Hast du das Gefühl gehabt, bei irgendwem auf gar keinen Fall anfangen zu können? Also bist du rausgegangen aus dem Gespräch und hast gesagt, nee, das würde für mich nicht gehen?
Nein, tatsächlich nicht. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Oder beziehungsweise, ich bin jetzt nicht katholisch, wahrscheinlich würde ich nicht bei der katholischen Kirche anfangen. Aber ich glaube, dass wirklich alle Unternehmen, die in dem Buch sind, eine Daseinsberechtigung haben und auch noch in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben werden, weil das müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, wenn ich über die Generation Z spreche, das ist kein homogener Haufen, das ist keine Masse, die halt komplett gleich tickt. Deswegen ist auch diese Frage, wie tickt die junge Generation, total hinfällig, also da wird es keine Antwort drauf geben und das meine ich eben, das ist Marketing, das mache ich nicht. Und deswegen geht es eher darum, okay, welche unterschiedlichen Peer Groups, wenn man es so nennen will, gibt es in der Generation? Welche Bedürfnisse haben diese unterschiedlichen Peer Groups? Und dann müssen sich die Unternehmen fragen, wessen Bedürfnissen können wir am ehesten gerecht werden in Zukunft? Und auf welchen Plattformen und wie ganz genau in der Ansprache kann ich die eben auch gezielt finden und ansprechen und dann vielleicht als Mitarbeitende gewinnen?
Bei wem? Hast du eine Lösung gesehen, von der du sagen würdest, ah, das ist eine gute Idee, die funktioniert auch mit Blick auf die Zukunft. Und wie sieht die aus?
Also ich finde diese Idee von Waldemar Zeiler und das ist der CEO von Einhorn und von Joost de Blok, das ist der CEO von einem niederländischen Pflegeunternehmen, sehr gut, denn die beiden haben sich quasi enteignet. Also beziehungsweise die haben, Waldemar Zeiler hat sich mit seinem Mitgründer komplett enteignet. Das Unternehmen gehört demnach quasi sich selbst. Und Joost de Blok hat sein Pflegeunternehmen von Anfang an als gemeinnützige Organisation, als Stiftung quasi aufgestellt. Und das bedeutet, dass sich die Gründer nicht mehr wie am Süßigkeitenschrank an den Gewinnen bedienen können und dass die Gewinne reinvestiert werden. Das ist ein entscheidender Punkt meiner Meinung nach. Und auch, dass die Mitarbeitenden in den Unternehmen selbstbestimmt arbeiten, also dass sie sich selber organisieren. Und ich glaube, diese drei Punkte, also wirklich Investitionen reinvestieren, anstatt sie auszuschütten, zum Beispiel auch an Aktionäre, das ist echt ein wahnsinnig wichtiger Punkt.
Du hast vorhin gesagt, es gibt Beispiele, die du gesehen hast, wo Menschen selbst bestimmen können, was sie verdienen.
Genau, bei Einhorn. Kurz. Genau, bei Einhorn, also bei dem Unternehmen von Waldemar Zeiler. Da gibt es einen Gehaltsrat, der wird regelmäßig neu gewählt. In dem sitzen die Mitarbeitenden. Und dieser Gehaltsrat entscheidet gemeinsam mit den Mitarbeitenden, wer wie viel verdient.
Und das nicht ich selbst entscheide das, sondern es gibt schon ein Gremium, was darüber entscheidet.
Es gibt ein Gremium, genau, aber das findet halt wirklich sehr auf Augenhöhe statt. Und was du aber selber entscheidest, das finde ich auch sehr stark, gerade in Zeiten der Inflation, du kannst halt zu diesem Gehaltsrat gehen und sagen, ich brauche diesen Monat 700 Euro mehr. Und dann kriegst du diese 700 Euro netto mehr im Monat und du musst noch nicht mal begründen, wofür du es brauchst. Ob es jetzt für die Autoreparatur ist, ob es für die Heizkostenrechnung ist, ob es für das neue Kinderzimmer ist oder auch nur für den Urlaub. Du musst es nicht erklären, du kriegst dieses Geld einfach und du musst es nicht zurückzahlen.
Aber es wird doch Regularien geben für potenziellen Missbrauch. Also dass nicht einer 12-mal im Jahr hinkommt und sagt, diesen Monat sind es nur 300 und diesen 500, die werden sich doch darüber Gedanken gemacht haben, wie man Missbrauch verhindert.
Ja. Ja, und deswegen gibt es diesen Gehaltsrat, der da eben die Hand drüber hält. Aber ich habe Waldemar Zeiler zum Beispiel auch gefragt, ja, wie viele nutzen das denn mit den 700 Euro? Und er sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das entscheidet alles der Gehaltsrat. Und er will damit nichts zu tun haben, weil er diese finanzielle Kontrolle abgeben möchte.
Überlege ich gerade, kann ich nicht überprüfen, aber kann natürlich auch eine Antwort sein, die sozial erwünscht ist. Ne? Also so im Sinne von, hört sich auch gut an, wenn man es sagt. Und vielleicht sitzen da trotzdem Vertraute drin, die einem dann mal erzählen, wie häufig sie denn so angesprochen werden oder nicht. Weil letztendlich wird ja auch je nach Rechtsform so ein Unternehmen auch trotzdem irgendwie einen Bericht vorlegen müssen, Zahlen transparent machen. Also so ganz unkontrolliert läuft sowas ja auch nicht ab.
Genau, genau. Also der Gehaltsrat kontrolliert es eben. Mhm. Und die Hauptkontrolle ist eben nicht mehr bei Waldemar Zeiler. So hat er es mir zumindest erzählt. Und den Ansatz finde ich auf jeden Fall dahingegen sehr interessant, dass das Unternehmen eben auch auf die finanzielle Lebensrealität von Menschen eingeht. Also einmal mit diesen 700 Euro, aber auf der anderen Seite auch mit dem Angebot, dass sie zum Beispiel sagen, alle Menschen im Team, die ein Kind bekommen, dazu muss man sagen, da arbeiten hauptsächlich Frauen, bekommen 400 Euro netto mehr im Monat, weil wir uns bewusst sind, dass eine Familiengründung auch mit Mehrkosten verbunden ist. Und wir möchten eben die Mitarbeitenden auch darin aktiv unterstützen, anstatt ihnen ein Beinchen zu stellen. Und da gibt es dann natürlich auch Konfliktpotenzial, zum Beispiel, wenn es darum geht, okay, was ist, wenn jemand kein Kind bekommen kann? So. Und das muss dann im Team ausrangiert werden oder beziehungsweise kommuniziert werden, wie man damit umgehen möchte.
Ist wahrscheinlich auch einfach ein Learning-Prozess, ne? Also genau. Ich glaube, es kommen einem ganz schnell ganz viele Gegenargumente in den Kopf, wo man sofort weiß, das kann nicht funktionieren, weil. Und vielleicht ist es aber auch einfach was, wo man sagen muss, wir probieren das jetzt mal in einer gewissen Größenordnung. Die werden keine 5000 Mitarbeitenden haben, sondern die werden eine Nummer kleiner sein. Und dann kann man mal sagen, vielleicht probieren wir es mal aus und gucken mal, wo es uns hinträgt.
Ja, ich glaube, die sind so roundabout 25. Mhm.
Dann geht das vielleicht auch.
Genau, und ich glaube, wir befinden uns insgesamt in einer Phase, in der wir einfach wirklich ausprobieren müssen. Also wir müssen Sachen testen, wie zum Beispiel auch die 4-Tage-Woche in einem Unternehmen und dann zu schauen, okay, für welche Abteilung funktioniert das? Vielleicht funktioniert das zum Beispiel für die Buchhaltung nicht so gut, weil sie gerade zum Ende des Monats nochmal mehr Stress haben. Vielleicht könnte man dann sagen, dass sie Ende des Monats 5 Tage die Woche arbeiten und den anderen Tag dann Anfang des Monats wieder ausgleichen. Also welche Spielraummöglichkeiten haben wir? Also wie können wir es probieren und dann eben immer wieder optimieren und anpassen? Und da müssen wir mutiger werden. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland generell so
bisschen Bedenkenträger immer noch sind.
Ja, genau. Wir haben halt auch Angst, Fehler zu machen, weil Fehler sind halt Fehler und keine Learnings.
So. Was dann aber wiederum auch was über die Fehlerkultur der jeweiligen Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen, whatever irgendwie aussagt.
Ja, genau. Und ich meine, also bei Team of Tomorrow reden wir auch viel über die Vier-Tage-Woche und geben den Unternehmen eben auch einen kommunikativen Leitfaden an die Hand, wie sie ihrem Team kommunizieren, dass sie das jetzt erstmal ein halbes Jahr oder ein Jahr ausprobieren und dass es dann entschieden wird, ob wir es wirklich so beibehalten oder ob wir wieder auf die 5-Tage-Woche zurückspringen. Und dann fühlt sich das Team nämlich auch dazu angehalten, wirklich mitzuwirken in dieser Versuchsphase und zu schauen, okay, wo müssen wir was optimieren? Also das ist dann ein gemeinsamer Versuch, der eben nicht von oben über das Team gestülpt wird.
Also klassisch auch ein bisschen Partizipation so umsetzen, genau, dass Leute Selbstwirksamkeit irgendwie fühlen.
Genau.
Apropos Flexibilität und Spontanität, Ronja, wir haben in jedem Deep Talk eine ganz kleine Spontanitätsübung für unsere Gäste vorbereitet. Wenn das geht, vervollständige mal bitte folgende Sätze. Der beste Job, den ich je hatte.
Selbstständigkeit. War meine Selbstständigkeit. Ein ganzer Satz.
Ehrlich?
Ich meine Selbstständigkeit. Ja, ich bin. Ja. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, zumindest aktuell nicht. Es kann sein, dass ich nochmal in eine andere Lebensphase komme, wo ich mir ein bisschen mehr Sicherheit wünsche. Aber für mich ist das wirklich die größte Flexibilität, schon alleine zu wissen, ich habe keine bestimmte Urlaubstageanzahl und muss irgendjemanden fragen, wenn ich in den Urlaub fahren möchte. So, das ist für mich das größte Glück, das größte Maß an Selbstbestimmung. Ich habe mittlerweile so ein tolles Team aufgebaut. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, gerade zur Zeit angestellt zu sein.
Der schlimmste Job, den ich je hatte?
Ich habe sehr, sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten, mit 14. Mein erster Job war in einer Fleischerei. Da habe ich geputzt. Und mein zweiter Job war in einem Hotel. Und da war ich alles von, ich habe das Essen rausgetragen aus der Küche, ich habe hinter der Bar gearbeitet, ich habe aber auch die Zimmer gemacht und da herrschte eine ganz, ganz miese Arbeitsatmosphäre. Also zum Beispiel ging das Trinkgeld nur an die Hauptkellnerin, das wurde nicht mit uns geteilt, das wurde auch nicht mit der Küche geteilt und man hat wirklich nur 5 Euro bekommen die Stunde dafür, dass man benutzte Kondome aus dem Bettlaken gepoolt hat oder dass man teilweise auch, ja, wenn man manche Hotelküchen sieht, verschimmeltes Essen, ekelhaft. Ganz, ganz schwierig. Das war, glaube ich, mein schlimmster Job.
Den Job würde ich gerne mal machen.
Ich habe neulich da sind wir wieder beim Thema Hotel, ein Interview geführt mit einem Hotel, das heißt Anne-Sophie. Und also das ist ein sehr durchmischtes Team, da arbeiten nicht behinderte Menschen mit Behinderungen zusammen. Und da würde ich wirklich gerne mal mitlaufen, um zu sehen, wie da das Miteinander ist. Weil gerade die Gastro, das ist ja eine sehr schnelle Branche. Das Essen muss auch wirklich warm beim Gast ankommen. Und es muss auch teilweise sehr schnell gehen. Es ist sehr, sehr stressig. Und mich würde sehr interessieren, wie die das umsetzen. Da würde ich gerne mitlaufen.
Letzter Satz. Das bedeutet mein jetziger Job für mich.
Freiheit.
Ist das so?
Ja. Okay. Ich habe die Sätze gar nicht beantwortet. Ich habe immer richtig lange Geschichten dazu erzählt.
Ist ja nicht schlimm, aber das illustriert das ja auch. Jetzt haben wir vorhin ein bisschen stärker über nicht nur Materielles gesprochen, aber doch auch stark finanziell Connectedes. Also Stichwort, was gibt es an Anreizen und Gehalt, wie wird es gestaltet oder so. Lass uns nochmal so auf Wertekosmos ein bisschen schauen. Kannst du beschreiben, welche Fähigkeiten oder was macht gute Führung aus?
Also meiner Meinung nach bedeutet Führung heute zu fragen, was brauchst du, um gut arbeiten zu können?
Also was braucht mein Team mein so Team, zusammen?
Genau, also wenn ich dich jetzt frage, würde ich dich fragen, was brauchst du, um den Job gut zu machen? Und
das können nicht alle Menschen beantworten.
Ja, aber die eben dahin anzuleiten. Also ich weiß noch, als ich in meiner ersten größeren Festanstellung war und ich ein riesiges Projekt umsetzen sollte. Das war eine Videoproduktion und ich sollte knapp 100.000 Euro verantworten. Und ich war, wie alt war ich? 23. Ich hatte ein eigenes Team, das war riesig. Und mein Chef und meine Chefin saßen vor mir und haben gesagt, ja, wir würden gerne, dass du das übernimmst. Traust du dir das zu? oder was brauchst du dafür? Und ich habe gesagt, ich traue mir das zu, ich habe da auch voll Bock drauf, aber die technische Leitung kann ich nicht übernehmen. Dafür brauche ich eine zweite Person, weil mit Technik habe ich nichts am Hut. Und dann haben sie mir diese zweite Person besorgt, diesen Sparring-Partner. Und ich habe eben die redaktionelle und projektbezogene Leitung gemacht.
Das war ein journalistisches Projekt.
Projekt und die andere Person hat die technische Leitung gemacht. Und das war optimal. Und das fand ich sehr, sehr gut, wie sie das gelöst haben. Und ich glaube, das ist es eben auch. Also Führung bedeutet heute eben zu fragen, was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Führung ist heute sehr viel fürsorglicher als früher. Und eine gute Führungskraft darf man auch mal hinterfragen. Also man darf sie vielleicht auch mal im positiven Sinne kritisieren und feedbacken.
Challengen.
Ja, und halt auch einfach mal hinterfragen, ob das, was wir hier machen, gerade so gut ist, ob auch eine Anweisung so gut ist. Da kommt es dann natürlich auch immer auf die Art und Weise an, wie man das kommuniziert. Aber eine Führungskraft heute ist eben nichts mehr, was dass irgendwie ihre Aussagen oder ihre Anweisungen in Stein gemeißelt sind. Ich stelle mir das eigentlich immer vor wie so ein Jenga-Turm. Kennst du den?
Wo ich einen Stein rausziehe und dann fällt er hoffentlich nicht zusammen.
Genau. Und man muss sich das ja so vorstellen, unsere Arbeitswelt ist ja sehr viel komplexer geworden durch die Digitalisierung, also in vielen Bereichen zumindest. Und um zu beurteilen zu können, welchen Stein man wirklich rausziehen kann und wo man etwas verändern kann, muss man eigentlich aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Turm schauen. Und das bedeutet, dass eben auch mehr Personen mit am Tisch sitzen müssen. Im Zweifel auch mal die Praktikanten oder der Azubi, um dann zu schauen, okay, welche Steine sind hier wirklich tragend für unser Zusammensein, aber eben auch für unsere Tätigkeit oder für das, was das Unternehmen eben tut. Und wo können wir was verändern?
Was ist mit solchen Aspekten wie Klarheit in Kommunikation? Ich denke auch an sowas wie Transparenz. Also mal zu sagen, hey, du magst das jetzt vielleicht Ronja nicht mögen, aber wir machen das jetzt gerade mal, weil das ist der Grund. Und ne, ich muss dich auch mal darum bitten, das so zu erledigen. Aber das sind eben auch die Gründe. Also es gibt auch manchmal eine Linie, aber es gibt dazu dann auch eine transparente Begründung oder so.
Genau. Mhm. Also einfach auch viel transparenter mit den persönlichen Themen umzugehen. Ich habe darüber zum Beispiel auch mit Caroline Farberger gesprochen. Mhm. Das ist die Unternehmerin aus Schweden. Und sie hatte sehr lange einen unerfüllten Kinderwunsch und hat das eben auch ihr Team merken lassen, aber in dem Sinne, dass sie eigentlich ja schon fast cholerisch wurde. Also sie hat ihr Team wirklich runtergeputzt.
Und die wussten nicht, warum.
Und dann ist sie aber irgendwann viel transparenter mit dem Thema umgegangen. Das bedeutet nicht, dass sie allen erzählt hat, hey, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Aber sie hat eben gesagt, ich habe hier ein Thema, das belastet mich privat gerade sehr. Falls sich das auf meine Kommunikation mit euch auswirken sollte, möchte ich das nicht. Also lasst mich das dann bitte wissen.
Aber das ist super heikel, ne? Weil Respekt für diesen Schritt, den persönlich zu gehen. In meinem Kopf kommen sofort solche Dinge auf wie, also muss mein Team das wissen? Jetzt hast du gerade gesagt, sie hat gesagt, es gibt ein Thema, aber nicht welches. Also Das ist die Frage nach Nähe und Distanz. Mhm. Aber es ist auch sowas wie, sowas sagen zu können in einem beruflichen Kontext erfordert ein Vertrauensmaß, den man sonst ja eher aus einem anderen Kontext kriegt. Und man könnte argumentieren, nein, im Job müssen nicht alle meine Freunde sein. Also die Maßstäbe, die an einen Teil meines Lebens im Privaten angelegt sind, müssen nicht auf das Berufsleben übertragbar sein. Manchmal ist es auch nur ein Job.
Ja, es ist nur ein Job. Und deswegen sage ich ja, man muss nicht allen erzählen, dass man einen unerfüllten Kinderwunsch jetzt in dem Fall hat. Aber man muss eben das eigene Verhalten einordnen. Weil wenn wir uns sonst anschauen, warum kündigen so viele, gerade auch junge Menschen, und warum kündigen sie innerlich, also warum staut sich bei ihnen so die Frustration an, dann wird extrem häufig die Führungskraft als Grund genannt. Weil da irgendwie ein Unverständnis herrscht oder weil da ein Kommunikationsfehler herrscht. Und wenn Mitarbeitende das Verhalten von Führungskräften besser einordnen könnten, einfach nur mit dem Satz, hey, ich struggle gerade privat. So, und ich hoffe, das erledigt sich bald wieder.
Da muss ich zugeben, merke ich bei mir, dass ich damit struggle. Weil ich glaube, damit man sowas sagen kann in einem Arbeitskontext, ohne Angst und ohne Sorge vor Zurückweisung oder Zurücksetzung, muss eben eine ganze Menge passieren. Stichwort, wie sehr vertraue ich eigentlich meinem Arbeitgeber oder vielleicht auch HR, also der Personalabteilung der Human Resources. Oder wenn ich sowas sage, wird mir dann auf einmal gesagt, nee, du kannst nicht mehr führen. Du verlierst vielleicht sogar deinen Job.
Ja, aber
da, nein, das meine ich das, mit, es gibt genau, so einen Kontext drumherum,
genau,
ne, die Sorge einfach.
Es gibt natürlich einen Kontext drumherum, aber es ist halt so, so wichtig, dass wir das eben aufbrechen und eben auch alle mit ins Boot holen, auch die HR-Abteilung, auch die Führungskräfte, die dann wiederum über der Führungskraft sind. Also es muss wirklich...
Und das hat dann was mit Institutionenkultur...
Das hat dann was mit der Unternehmenskultur zu tun, ganz genau.
Ja. War dir immer klar, dass das ein Thema ist, was dich so intensiv beschäftigen würde? Also kommt es aus eigenen Erfahrungen heraus oder gab es immer ein Interesse dafür?
Ich glaube, es ist gewachsen. Es war, also ich habe mich immer damit beschäftigt, wie sieht die junge Lebensrealität aus, und in meiner journalistischen Arbeit war es mir immer wichtig, Themen aus der jungen Perspektive zu beleuchten, einfach weil das Durchschnittsalter in Deutschland 45 ist. Und das bedeutet eben auch, dass die Menschen, die in den Redaktionen, in den Medienhäusern sitzen, eben auch hauptsächlich aus dieser Perspektive berichten. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch meinen Podcast Hungry Minds gestartet, um eben aus dieser eher jüngeren Lebensperspektive zu berichten. Und dann war ich sehr überrascht, als auf einmal Unternehmen auf mich zukamen, um diese Themen eben nochmal für sich ausgearbeitet zu haben. Das war überhaupt gar nicht geplant. Am Anfang habe ich damit auch ein bisschen gestruggelt, weil ich ja Journalistin bin. Und ich fand
wegen der Rolle, wegen des Rollenkonflikts.
Genau, es ist ein Rollenkonflikt am Anfang gewesen. Und mittlerweile mache ich aber eben ganz transparent, wo ich wann spreche und so weiter und was ich für wen mache. Aber am Anfang fand ich es sehr komisch, muss ich sagen.
Ah, das heißt, eigentlich braucht es an vielen Seiten des Tisches auch sowas wie eine Reflexionsfähigkeit, oder?
Ja.
Also das, was du gerade über dich sagst, ist ja auch ein Learning, wo du sagst, ich habe gestruggelt und habe nochmal verstanden, warum, und dann eine Lösung erarbeitet.
Mhm.
Und gleichzeitig komme ich dann nochmal drauf, weil aufgrund dessen, was du vorhin über die Führungskräfte gesagt hast, also sowas wie mal festzustellen, ich habe da ein Thema, mein Verhalten kommt irgendwo her, das ist ja schon mal eine Reflexionsarbeit, die da sein muss. Das heißt, eigentlich eine gute Führungskraft muss auch reflektiert sein.
Sie muss unglaublich reflektiert sein, ja.
Ja, ist eine Binse, aber
es ist
trotzdem...
Also was die Arbeitsprozesse angeht und auch was das eigene Verhalten angeht,
ja.
Auf jeden Fall. Und eben auch was das soziale Miteinander angeht. Also wie wird was im Team aufgenommen? Das muss, also es gehört ein sehr gutes menschliches Know-how dazu, wenn man heute Führungskraft werden will. Das ist im Prinzip das Wichtigste oder mit das Wichtigste.
Wenn du dir eine konkrete Veränderung, Maßnahme, was auch immer wünschen könntest, die jetzt sofort gelten würde, kannst du die benennen?
Junge Menschen und generell, ja, junge Menschen mit an den Entscheidungstisch zu holen und generell mehr Vielfalt im Entscheidungstisch zuzulassen, weil man muss es halt schon sagen, die Wirtschaft wurde von Männern für Männer geschaffen und damit müssen wir jetzt aufbrechen, um wirklich die vollen Potenziale, die es noch eigentlich für den Arbeitsmarkt geben würde, wirklich zu nutzen. Und dazu gehört, also was ich meine, wenn ich über Potenziale spreche, dazu gehört zum Beispiel, dass gerade noch über 17% der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, eigentlich mehr arbeiten wollen, aber nicht können, weil ihnen die Kinderbetreuung fehlt zum Beispiel. Aber um auch vielleicht mal von dem Thema junge Generation wegzukommen, dass wir zum Beispiel eben auch die älteren Menschen wieder mit einbinden und zu fragen, hey, wie möchtest du dich vielleicht mit 60 nochmal beruflich neu entwickeln, wo möchtest du hin, möchtest du vielleicht nochmal eine ganz andere Branche kennenlernen. Also meine älteste Mitarbeiterin wird dieses Jahr 60 und sie ist das Beste, was mir passiert ist, sage ich mal. Und sie entwickelt sich gerade nochmal komplett neu und entwickelt sich weiter und es macht so einen Spaß, das dabei zuzuschauen.
Das heißt aber auch so eine Selbstverpflichtung an uns alle, mögliche Gräben, Widerstände. Also jeder muss einen Schritt auf den anderen zugehen, ne? Sonst funktioniert es eben auch nicht. Also wir alle, sonst kann man die auch nicht an einen Tisch bringen.
Total.
Ja, ja. Das Buch heißt Work Reloaded. Ronja Ebeling, Journalistin, Autorin, diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Rahel und ich machen, dann gebt uns mindestens 5 Sterne. Ich bin Sven Präger und wünsche euch erstmal noch eine gute Woche. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.